der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Als Entscheidungsträger in der Versicherungsbranche hast du mit Personalengpässen und zyklischen Rückständen zu kämpfen. Scali Insurance Operations stellt seit 20 Jahren Experten für alle Versicherungssparten zur Verfügung. Schnell verfügbar und flexibel skalierbar. Jetzt ein Angebot einholen unter www.scali.insure. Today ist die Vertriebs-AI für die Versicherungsbranche. Today dokumentiert deine Beratung, coacht dich und spart dir 5 Stunden Zeit pro Woche. Besuche jetzt www.usetoday.io und teste mit dem Code Jonas Today 2 Monate kostenfrei. Diese Ausgabe ist übrigens gesponsert. Wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um die Preise so zu gestalten, dass der Versicherungsnehmer möglichst wenig bezahlt, das Risiko für den Versicherer aber nicht unverhältnismäßig groß ist? Um das zu beantworten, bin ich heute auf der Accelerate 2023 von Earnex, dem Sponsor dieser Ausgabe. Und bei mir sitzt Michael Ammann, Chief Underwriting Officer und Chief Data Scientist bei Simpego. Michael, willkommen zum Podcast.
Hey, vielen Dank.
Sag nochmal kurz 2 Sätze zu Simpego.
2 Sätze zu Simpego, genau. Also Simpego ist ein InsurTech-Startup in der Schweiz. Wir sind seit 5 Jahren am Markt und unsere Spezialität, sage ich mal, ist, dass wir halt sehr jung sind und keine Legacy-Systeme bei uns haben und wir dadurch sehr agil sind und damit den Schweizer Markt etwas aufmischen können.
Jetzt musst du mir einmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem Aktuar und einem Underwriter ist.
Nice. Ich hätte gesagt, der Aktuar ist der Mensch, der die Preise berechnet. Und in meiner Welt ist der Aktuar ein Beruf, der eher Richtung auch Data Scientist langsam mutiert vielleicht. Eigentlich schon immer war, aber immer mehr zum Data Scientist wird. Und der Underwriter ist mehr eine Person, ich sag mal, auch in größeren Firmen oder vor allem auch im Rückversicherungsgeschäft, wo die Geschäfte effektiv zeichnet, halt eben underwritet.
Also. Aber das heißt, dann bist du bei euch nicht der Aktuar?
Ich bin bei uns ein bisschen alles. Wir sind ein Startup, wir haben nicht so ein riesen Team, sondern wir machen das Pricing, wir machen Data Analytics, wir machen Automatisierung, wir machen Kontrollsysteme, wir machen ein bisschen alles.
Das heißt jetzt in deinem Verantwortungsbereich ist eben aktuarielle Aufgaben, aber auch Underwriting und im Grunde im Großen und Ganzen dieses Data Science, das ist eigentlich dein Bereich.
Das ist
Bereich,
mein
richtig?
Gebiet, genau. Wieso bin ich der Chief Underwriting Officer? Weil wir sind ein digitaler Versicherer und darin, ja, das Underwriting passiert nicht durch eine Person, sondern halt unser System macht das Underwriting.
Ah, okay.
Und ich entscheide zusammen mit meinem Team und meinem Führungskollegen zusammen natürlich, was wir für Risiken zeichnen wollen.
So, jetzt habt ihr, welche Produkte habt ihr? P&C, ne?
Wir sind P&C, genau. Wir haben mit einer einfachen Autoversicherung angefangen, also Privathaftpflichtversicherung und Kaskodeckungen. Haben dann Motorrad aufgenommen, haben dann unser riesiges, unser sehr cooles Kombi-Haushalt-Produkt. Das heißt, wir haben da drin Privathaftpflicht, Hausrat und Gebäudeversicherung. Alles in einem Bündel miteinander vereint. Und unser neuestes Baby ist die Tierversicherung. Da sind wir auch sehr stolz drauf, weil das läuft auch.
Aber Fokus ist Schweizer Markt.
Fokus ist Schweizer Markt. Wir sind zwar ein InsurTech, aber wir sind ein komplett lizenzierter Versicherer. Aber wir haben nur eine Lizenz in der Schweiz. Genau.
So, jetzt habe ich ja folgendes Dilemma. Ich will natürlich, dass jeder den richtigen Preis bekommt, jeder Versicherungsnehmer natürlich dann den günstigsten Preis bekommt, aber der darf natürlich nicht so günstig sein, dass das Risiko wiederum unverhältnismäßig groß ist. Dieses Dilemma, betrifft das jetzt jedes dieser Produkte oder würdest du sagen, es gibt ein Produkt, wo das besonders heraussticht?
Ich denke, in der Autoversicherung ist das definitiv eines der größten Probleme, weil der Markt ist da bereits gesättigt. Jeder, der ein Auto hat, der hat auch eine Versicherung. Das ist halt obligatorisch. blöd. Zum Glück, ja. Oder?
Genau, und es kauft jetzt keiner plötzlich zwei Autos oder sowas. Also jeder hat halt sein Auto und er wird jetzt nicht anfangen, noch mehr Autos zu kaufen.
Ja, in der Schweiz kann das schon passieren. Da gibt es definitiv Leute, die mehr als ein Auto haben.
Ja, aber immer hört es halt auf.
Und
ne?
Das, irgendwann hat man genug Autos, oder? Und die Schweiz wächst ja immer noch anständig schnell, mit 1% pro Jahr. Aber damit wird man als
Real oder nominal? Also Realwirtschaft oder was? Oder nominal?
Also Anzahl Personen, die in der Schweiz.
Ach so, okay, alles klar, verstanden.
Genau. Und das zieht dann eigentlich den Automarkt mit.
Ja, richtig.
Sich hinterher. Genau, und da ist es, da sind auch in diesem Marktsegment sind dann auch die Aggregatoren am stärksten. Also es gibt ja diese Vergleichsplattformen und auf denen geht es natürlich darum, dass man möglichst richtig platziert ist.
Okay, das heißt, der Automarkt ist deswegen relevant, weil du dort den Wettbewerb am höchsten hast und wahrscheinlich auch die Vergleichbarkeit am höchsten. Und also auch, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Commodity ist, das Versicherungsprodukt, aber es ist, sie sind schon sehr ähnlich wahrscheinlich und dadurch, dass sie ähnlich sind, bleibt dir am Ende meistens nur, dass du dich über den Preis differenzierst und deswegen musst du einfach hier den günstigsten Preis treffen, den du dir immer noch leisten kannst. Das ist ja das Dilemma dabei, ne?
Das hast du perfekt zusammengefasst, ja.
Immer wieder gerne. Lass uns mal darüber sprechen jetzt, wie so ein Preis klassischerweise festgelegt wird. Das heißt, du hast ja jetzt erstmal diese ganzen erwarteten Kosten über die Lifetime dieses Vertrags. Also wenn du jetzt eine Autoversicherung hast, dann hilf mir, was alles drin ist, aber nehmen wir an, das Auto geht kaputt und dann muss reparieren. Aber mach mal ein Beispiel, was da alles jetzt drin ist, dass man sich das vorstellen kann.
Genau, also klassischerweise funktioniert das Pricing eigentlich so, dass man ein sogenanntes Risikomodell hat. Das heißt, man betrachtet das Risiko an und für sich. Man schaut dann, was ist das für ein Fahrzeug, was hat das für einen Wert, was hat das, wie viele PS, hat das irgendwelche zusätzlichen Schutzsysteme drin, was ist das für ein Lenker?
Du meinst links oder rechts? Oder welche Art von Lenker?
Die Person.
Ach so, der in dem Steuer sitzt. Okay, verstanden, die Person.
Genau, ja, genau. Die Person, die das Fahrzeug lenkt, oder? Das hat einen sehr starken Impact auf das Risiko, weil es gibt Leute, die halt aggressiver fahren, andere, die anständiger fahren, hängt häufig auch mit dem Alter zusammen. Aber es gibt natürlich auch Regionalitäten. Vielleicht in Deutschland sind wahrscheinlich andere Risiken als in der Schweiz. In der Schweiz hat man gerade in den letzten Jahren zum Beispiel Hagelereignisse gehabt, die sehr stark halt, ja, wenn dann das Auto draußen steht.
Wovon, da kann ja erstmal keiner was für
das. Okay, das heißt, genau, das muss gedeckt sein, oder?
Das heißt, was du an potenziellen Schäden hast, ist, dass das Auto beschädigt wird von außen, weil es durch Unwetterereignisse, zum Beispiel Hagel, dann hast du Sachen wie Vandalismus wahrscheinlich, jemand geht vorbei und macht das, kratzt an dem Auto oder sprüht irgendwas drauf oder irgendwas.
Ja, genau.
Jemand Drittes fährt dagegen, du selbst fährst irgendwo gegen und dann kann halt verschiedene Sachen kaputt gehen. Die Glasscheibe kann kaputt gehen, weiß ich was, einfach Teile vom Auto an sich. Ja,
genau.
Das, Personenschaden wahrscheinlich ja auch. Wenn
ich so genau, man kann, es muss nicht ein anderes Auto sein, es kann eine Person sein, wenn man Pech hat, oder?
Oder
es kann ein Gebäude sein,
genau.
Es kann, ja.
Okay, das heißt, all diese Schäden, die da in diesem Kontext entstehen, das sind ja Dinge, die ihr dann am Ende einkalkulieren müsst. Und dann müsst ihr ja für alles, ergänzt mich, aber müsst ihr für alles schauen, okay, erstens, was kostet das, diesen Schaden dann zu begleichen, aber nicht nur, was kostet, sondern auch, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
Genau, das ist das, was wir dann eigentlich eben mit all unseren Modellen machen. Wir sammeln möglichst viele Daten zusammen, damit wir eben das Risiko und dann damit eigentlich den Preis der Versicherung möglichst gut abschätzen können.
Wo kriegt ihr die Daten her? Ich meine, seit wann gibt es euch? Seit 5 Jahren oder
so? Seit 5 Jahren. Man ist da kreativ, ich sag's mal so.
Okay, alles klar.
Das ist, ich sag mal, einer wahrscheinlich der Nachteile von einem Startup, oder? Man hat nicht diese hunderte von Jahren an Erfahrung auf diesen Autoschäden oder so generell von den Schadenhistorien. Das heißt, wir orientieren uns in dem Sinn etwas stärker am Markt. Wir gehen davon aus, dass der Markt hoffentlich den richtigen Tarif hat.
Okay, das heißt, du schaust, also als ihr damals den ersten Tarif verkauft habt, und kann sagen, wie es wirklich war, aber heißt das, bist du hingegangen und hast geguckt, okay, was kostet ein vergleichbares Produkt beim Wettbewerb und sagst, alles klar, und das kostet genauso viel. Das war das erste Produkt, oder wie?
Das ist jetzt ein bisschen stark vereinfacht, ja.
Das war mir schon klar,
aber. Also in etwa in diese Richtung geht's eigentlich, ja.
Okay, das heißt, dann verkaufst du die ersten Kohorten erstmal basierend auf
genau
Ballpark, der natürlich jetzt nicht total weit weg sein wird, weil, guess what, der Wettbewerb wird das jetzt auch nicht völlig daneben preisen und die Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende aufgeht, ist schon irgendwie hoch. Und dann lernst du natürlich über Zeit, was an Schäden wirklich reinkommt und wo du dein Modell nachjustieren kannst, richtig?
Ganz genau, ja.
Und jetzt hast du natürlich das Thema, dass sich diese Kosten auch verändern. Das heißt, Inflation, Kosten steigen, Risiken verändern sich, plötzlich mehr Hagelschäden. Wie geht ihr damit um? Wo nimmst du das her? Ist es auch was, was du vermutest? Kann man das einkaufen?
Genau, die Inflation ist in aller Munde. Das ist relativ schön nachzulesen. Und da gibt es ja immer auch die Prognosen. In der Schweiz gibt es zum Glück fast keine Inflation. Das ist immer so ein bisschen das Schwierige. Aber gerade halt bei Autoteilen oder in der Schweiz werden keine Fahrzeuge hergestellt. Das heißt, wir importieren die Inflation aus Deutschland zum Beispiel.
Das war mir gar nicht bewusst.
Das heißt, in den Autoteilen hat es zum Beispiel also bei Autoreparaturen ist die Inflation eigentlich stärker als sonst in der Schweiz.
Okay, das heißt, interessant. Das heißt, wenn du jetzt in der Schweiz mit einem Auto die Hauswand berührst, rückwärts einparken, so. Dann hast du beim Autoteil, hast du im Zweifel, wenn der Kotflügel oder was auch immer repariert werden muss, hast du halt die Inflation drin, weil du das Ding halt irgendwoher, von mir aus Deutschland, importieren musst.
Genau.
Und das Haus, das kannst du aber genauso neu putzen oder streichen, wie auch immer, zu deinen üblichen Preisen, wo du dann natürlich lokale Kräfte hast. Das ist sozusagen eine Eigenschaft jetzt des Schweizer Marktes in dem Fall.
Genau. Und ja, mit dieser Inflationsgeschichte oder eben auch mit den Hagelereignissen oder mit der Klimaerwärmung oder Klimaänderung, dass die Naturkatastrophen nehmen zu, das merken wir extrem und das sind immer extreme Ereignisse. Ja. Das trifft einen Versicherer, eigentlich alle Versicherer immer extrem hart aber und die muss man auch eigentlich einplanen für die Zukunft. Es ist ein bisschen Kristallkugel lesen,
okay,
oder?
Okay, genau, darauf wollte ich hinaus. Okay, aber das heißt, wie viel Datenpunkte brauchst du, wenn du jetzt, ich mache mal ein anderes Beispiel, Thema Anwendung oder User Research und Market Research, wenn du da mit 10 Leuten gesprochen hast, oder 15, 20, je nachdem, dann wiederholen sich oft die Aussagen zu Produkten und Features und was die Leute an Bedürfnissen haben wollen. Also es fängt ja an, eine Anzahl von Datensätzen, der Ertrag eines weiteren Datensatzes so gesehen, abzunehmen. Das heißt, wie viele Datensätze brauchst du eigentlich sinnvollerweise, um ein Risiko adäquat kalkulieren zu können?
Ungefähr. Um es richtig gut machen zu können, ist wahrscheinlich 500.000 gut.
Ja, okay. Aber brauchst du, also, oder reichen dir auch 10?
Zehn reichen definitiv nicht. Okay. Oder der Versicherung geht es eigentlich am Schluss um die großen Zahlen und es ist immer am Schluss, wird es sich statistisch ausgleichen.
Ja.
Aber wenn man halt zum Beispiel nur 10 Risiken hat,
nicht mal, meine, dann 10, reicht 10 Datenpunkte.
Nicht. Das heißt 10 also, Datenpunkte reichen nicht, weil die Fluktuation oder die statistische Relevanz ist dann einfach nie gegeben.
Okay, das heißt, aber ein Datenpunkt ist jetzt für dich das Alter oder ist es denn schon die exakte Ausprägung? Ist es das, was ich meine, 500.000 Datenpunkte, was sind denn das alles? Ist es dann Alter und PS-Zahl oder was? Ich meine, mach mal ein paar Beispiele, dass ich mir das vorstellen kann.
Das sind zwei Dinge. Das eine ist eben diese Beschreibung von den Risiken. Also idealerweise hat man möglichst viele Beschreibungen von viel verschiedenen Risiken. Und dann dazu die Schadenerfahrung. Ja. Und das ist das, was wir als Versicherer eigentlich in dem Sinn immer sammeln. Wir wissen, wie wir die Schäden regulieren. Und das kommt bei uns dann ins System. Und mit jedem Schaden, der passiert, lernen wir mehr.
Ja.
Aber man ist dann als Versicherer ein bisschen im Dilemma, oder? Weil man braucht möglichst viele Schadendaten, um ein gutes Risikomodell zu machen, aber zu viele Schäden ist nicht gut für den Versicherer.
Okay, jetzt hast du gerade unter Schadendaten hast du jetzt quasi einzelne Schäden gehabt als. Okay, ja. Was ich meinte mit Datenpunkte war quasi Ausprägung. Also du kannst das Alter nehmen, du kannst den Wert des Autos nehmen, du kannst nehmen, wo das Auto steht, du kannst in der Garage oder nicht, du kannst das Vorerfahrung des Fahrers nutzen. Das meinte ich mit Datenpunkten.
Ach so,
okay. Da gibt es ja keine 500.000 davon. Aber das heißt, von diesen Datenpunkten, wie viel sind da ausreichend, um das adäquat zu bepreisen?
Wie soll ich sagen? Bei meinen früheren Arbeitgebern oder bei großen Versicherern, so wie ich das bisher gesehen und gehört habe, ist es wahrscheinlich etwa 20 oder 30 Parameter. Bei uns sind es eher etwa 100.
Darauf wollte ich hinaus. Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir das weiterhin das Dilemma, dass du jedem Kunden den niedrigsten Preis, der immer noch hoch genug ist, um deine Risikodecken zuordnen willst. Und jetzt hast du diese 30 oder wie viel auch immer Datenpunkte und wenn du das quasi nach den Ausprägungen sortierst, hast du ja eine Milliarde, aber ich weiß es nicht was, verschiedene exakte Ausprägungen des exakten Preises am Ende. Und die Art und Weise, wie bisher Versicherer damit umgegangen sind, ist, dass sie ja solche Kohorten gebildet haben oder so Brackets, wo du im Grunde sagst, okay, jemand, der ein Auto hat, das so und so teuer ist und wenn sie so alt ist und so weiter, der zahlt diesen Preis und wenn es ein bisschen, wenn er viele Schäden im Vorfeld hatte, zahlt er ein bisschen mehr und wenn er weniger Schäden im Vorfeld hat, dann ein bisschen weniger. Das ist ja eigentlich eine sehr diskrete Verteilung, statistisch betrachtet, von wie so eine Treppe auf einem Graph von Preisen. Und das ist ja, der Nachteil ist ja, dass das eher grob ist und dem Einzelnen möglicherweise nicht gerecht wird. Lass uns mal kurz darüber reden, inwiefern das Problem, wie groß das Problem wirklich ist. Denn du könntest ja auch hingehen und jetzt einfach 1 Million verschiedene Kohorten bilden, in denen du das dann möglichst granular abbildest. Ist das realistisch oder wie gehen da Versicherer aktuell mit um? Und dann können wir gleich darüber sprechen, wie ihr das macht. Aber mal kurz, wie machen das Versicherer heute, weißt du es?
Ich glaube, man geht immer in diese Kohortenbildung hinein. Weil, also eben wie gesagt, es gibt dann immer, zum einen gibt es Randverteilungen an den Rändern, wo man nicht so viele Daten hat. Da muss man eigentlich Kohorten bilden, weil das irgendwie statistisch relevant bleibt.
Ja.
Und auch sonst kommt es immer auch vielleicht ein bisschen auf die Vertriebsstruktur an, oder? Weil je einfacher ein Tarif ist, umso einfacher kann ich vielleicht einen Außendienstmitarbeiter verkaufen. Mhm. Weil der hat dann gefühlt wahrscheinlich schon den ganzen Tarif fast im Kopf abgebildet.
Ach so, okay. Du meinst jemand, der weiß dann mehr oder weniger schon, okay, der sieht die Person, der sieht das Auto, der sieht, wo es steht und der weiß ungefähr, was der Preis ist.
Ganz genau.
Ja. Ach, okay. Das heißt, so granular oder nicht granular ist dann der Tarif im Zweifel. Das ist ja dann ganz sehr breit alles, ne?
Richtig, ja.
Okay, und der Punkt ist natürlich, dass dann hier eine Gruppe von Leuten einen zu hohen Preis bezahlt, als notwendig, dementsprechend möglicherweise nicht kommt, weil sie bei dem Wettbewerb möglicherweise einen kleineren Preis kriegt, oder aber auch eine andere Gruppe zahlt einen zu niedrigeren Preis, obwohl sie eigentlich einen höheren zahlen müssten. Und dann ist das Risiko, das ist nicht mehr profitabel. Jetzt kommt ihr daher und sagt, wir können das besser, wir machen das anders. Wie macht ihr es anders? Ihr sagt, mit künstlicher Intelligenz, klingt erstmal cool. Erzähl mal dazu.
Genau. Wir gehen eigentlich hin und sagen, diese Diskretisierung, die gibt es eigentlich nicht, sondern bei uns ist alles
stetig.
Stetig, kontinuierlich, genau.
Also sind vielleicht für den, der es in der Statistik jetzt noch nicht so firm ist, ne? Diskret ist wie so eine Treppe und stetig ist, man geht stetig den Berg hoch. Ne? Es ist so quasi 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro. Oder
ja, ganz genau. Ja. Sind in dem Sinn schön glatte Kurven oder Linien, wunderbar, die da durchgehen, oder? Und das erlaubt uns eigentlich halt diese Kohorten, die du erwähnt hast, auch wieder ein bisschen aufzubrechen und selbst in kleinen Kohorten darin besser zu differenzieren.
Und dazu habt ihr ein Machine Learning Modell implementiert, genutzt, aufgebaut?
Wir haben...
Oder mehrere?
Wir haben... Ja, mehr als 200 Machine Learning Modelle.
Okay. Pro Tarif.
Pro Tarif.
Also pro Produkt.
Pro Produkt.
Ja, ja. Mhm.
Genau. Dank denen können wir halt wirklich individualisierte Preise für jede einzelne Person in ihrer einzelnen Situation auch anbieten.
Und was fließt da rein? Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, erzähl mir mal den Ablauf. Das Ding muss trainiert werden wahrscheinlich.
Das Ding muss trainiert werden. Das dauert eine Weile, etwa eine Woche, bis wirklich all diese Modelle bereit sind.
Ach, und dann ist es für immer bereit oder muss es immer nachtrainiert werden? Die Welt ändert
Die Welt ändert sich. Man muss da ein bisschen on top bleiben. Man muss schauen, was macht der Markt? Was machen die Konkurrenten wirklich? Und das ist manchmal auch versteckt, oder? Manchmal bleiben die Prämien gleich, aber die Vertragsbedingungen haben geändert. Mhm. Da muss man, ja, wirklich immer ein bisschen dranbleiben. Genau. Aber was fließt da rein? Eben, also zum einen unsere Schadenerfahrung.
Also mach mal ein konkretes Beispiel. Da fließt dann rein Namen?
Nee, Namen nicht. Nein, das darf man nicht mal. Genau. Nicht einmal in der Schweiz, oder?
Ja, so Namen fließt nicht rein, aber Adresse fließt rein oder Postleitzahl?
Postleitzahl fällt damit darunter, oder? Das heißt Postleitzahl, Kanton, vielleicht sogar Geokoordinaten. Dann kommen all die Informationen zu dieser Postleitzahl dazu.
Also zum Beispiel?
Sozioökonomische Faktoren von dieser Gemeinde sozusagen, die da reinspielen.
Okay, Durchschnittseinkommen, Alter.
Genau, all diese, genau. Mhm. Wie viel Wald hat es in dieser Gemeinde?
Okay. Wie viele Straßen auch, oder? Wie viele Autobahnen?
Ja, so in dem Sinne. Also ein bisschen bunt gemischt, oder? Genau. Das sind diese Informationen, die da reinfließen. Wir schauen, wie gesagt, wir schauen auf den Markt. Was der macht, der fließt auch relativ stark mit hinein.
Ach, die Preise des Wettbewerbs fließen auch mit rein. Ah, okay. Das heißt, ihr crawlt dann Vergleichsportale?
Ja, zum Beispiel.
Okay, alles klar. Und dann hast du noch Halterdaten wahrscheinlich, also derjenige, der fährt am Ende.
Genau, das sind die sehr wichtigen Daten, eben weil halt ein Neulenker ist einfach nicht ganz so erfahren wie ein... Wie wir zwei vielleicht, oder?
Ey, ich fahre seit 10 Jahren kein Auto, aber ist egal.
Und dann aber nimmt das Risiko meistens dann mit dem Alter wieder zu. Irgendeinmal ist man vielleicht auch einfach zu alt, um noch ein Auto zu fahren.
Ja, okay.
Solche Geschichten, genau.
Das auch, ist, ob es in der Garage steht oder nicht wahrscheinlich, wegen Hagelschaden.
Ganz genau, das Schnee. Ist auch sehr wichtig. Auch wie weit man mit dem Fahrzeug fährt, durchschnittlich im Jahr.
Auch wo du hinfährst? Nee,
weißt du das nicht. Das wäre interessant, aber das ist ja meistens, ja, meistens nutzt man das Auto zum Pendeln, oder? Dann hat man vielleicht ja den Wohnort und den Arbeitsort, aber dann die großen Reisen sind dann wiederum, wenn die Leute in die Ferien gehen, das ist so ein bisschen, ja, wäre etwas schwammig wahrscheinlich als Risikomerkmal.
Okay, gut, alles klar. Das fließt alles da rein und dann wird es immer neu trainiert. Dauert eine Woche, wahrscheinlich braucht ihr dann ganze Microsoft oder Google oder Amazon Cloud-Ressourcen, oder? Macht ihr wahrscheinlich. Und dann ist es trainiert und dann, wie geht's weiter? Jetzt habe ich das Modell da, ich habe das irgendwie trainiert, das kann was, jetzt muss ich das ja was fragen. Das heißt, ich als potenzieller Versicherungsnehmer, wie schließe ich ab? Über eure Webseite oder über einen Vergleicher wahrscheinlich?
Genau.
Und dann landen die Daten bei euch, da kommt eine Anfrage rein und dann rechnet das Ding los und spuckt am Ende einen Preis aus.
Ja.
Und da kommen dann auch wieder die Daten rein. Okay, das heißt, das nimmt dann auch wieder meine Postleitzahl und vergleicht dann wieder alles da, so und so viel Waldfläche und steht in der Garage und mein Alter und all sowas. Und dann vergleicht es das mit den Daten, die es gelernt hat und basiert darauf berechnet es dann den Preis. Und jetzt hast du halt die Herausforderung, dass du das alles, dieses AI-Modell ja betreiben musst. Und jetzt arbeitet ihr mit Earnix zusammen, habt ihr gesagt, von Anfang an, glaube ich. Ne, erzähl mal.
Genau, von Anfang an. Das war für uns die einzige Entscheidung, die einzige richtige Entscheidung, die wir hatten und die einzige Möglichkeit, um das, was wir machen wollen und wollten, überhaupt konnten. Earnix ist für uns die einzige Plattform, die es uns ermöglicht, so viele Machine Learning Modelle miteinander zu orchestrieren und in einem Tarif eigentlich den Kunden anzubieten.
Ja, wir müssen einmal dem gemeinen Nutzer oder Hörer erklären, mir auch, was die Herausforderung eigentlich dabei ist. Also ihr habt 200 AI-Modelle, das liegt erstmal als Datensatz irgendwo rum. Mhm. Und jetzt musst du, da muss ein Computer dahinter, der das betreibt wahrscheinlich, weil da muss irgendein CPU das rechnen. Mhm. Und dann muss es auch noch so orchestriert werden, dass die richtigen Modelle gleich antworten oder nicht, also ne, Abstimmungen miteinander antworten. Das heißt, wie wenn du 200 Leute fragst, dann kriegst du auch irgendwie 200 eine Antwort. Oder ich weiß es nicht genau. Erklär mal, was die Herausforderung war, die ihr lösen musstet.
Also das Gute ist, du bekommst von unserem Modell immer nur eine Antwort und die ist immer gleich.
Aber also, pro Modell, oder?
Pro Modell. Also die Modelle, die sind fix.
Ja, aber dann das heißt, du fragst auch immer nur ein Modell
von zwei, oder? Du fragst auch immer nur eine Kombination von Werten natürlich an.
Ja.
Oder das ist nicht so dynamisch im Sinne, ja, heute fühlen wir uns so und morgen ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht von der Tagesform abhängig, sondern es ist immer der gleiche Preis. Außer wir passen natürlich den Preis an. Und der Vorteil ist, ich sage mal jetzt mit normalerweise, was man klassischerweise macht, ist, man hat vielleicht sehr komplexe Modelle, aber man bricht die dann herunter auf diese Rating-Tabellen. Mhm. Ich sage jetzt mal plump eine Excel-Tabelle, wo man all diese Faktoren drin hat und kann die dann an IT übergeben zur Entwicklung.
Das heißt, da hast du so ganze Wenn-Dann-Abfragen. Wenn Alter 30 ist, dann Preis das oder sowas.
Nimm das und multipliziere es doch mit dem.
Also so eine klassische Formel, nur halt ein bisschen komplizierter.
Genau. Und wir machen diese Vereinfachung nicht, dass wir das runterbrechen in Tabellen, sondern wir lassen es eigentlich in diese Modelle in ihrer originalen Form und behalten damit eigentlich den Vorteil, dass sie voll ausdifferenzieren können.
Aber welches Problem habt ihr jetzt im Betrieb, sodass du sowas wie Earnix brauchst? Das hilft mir, das mal zu verstehen. Warum könnt ihr es nicht alleine?
Die Das eine ist, dass wir diese vielen Modelle haben und diese Modelle, die müssen sehr performant ausgewertet werden. Das ist das eine.
Viel oder? Rechenpower also.
Es braucht viel Rechenpower und es braucht eine gewisse Technologiebasis, damit das handelbar ist. Oder wir haben an einem, unser größter Tag hatten wir schon 100.000 Anfragen an einem Tag. Und diese müssen, all diese Anfragen müssen innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde beantwortet werden, weil sonst sagt der Kunde, boah, das läuft nicht, ich gehe.
Ah, okay. Also, das heißt, jetzt habe ich es, okay, ich glaube, lass mich nochmal wiederholen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Was du hast, ist, dass du hast ja nicht jeden Tag diese 100.000 Anfragen, sondern mal hast du, ich weiß nicht, wenn du mal null habt, wahrscheinlich nicht, aber mal hast du wenig und mal hast du ganz viele. Und wenn du jetzt nonstop Computer bereithalten müsstest, die in der Lage wären, 100.000 Anfragen, das ist ja nicht nur in einem Tag, da kommen ja möglicherweise in einer Stunde super viele, diese alle beantworten zu können, dann würden diese Computer wahrscheinlich einen Großteil der Zeit einfach gelangweilt rumsitzen, weil sie nichts zu tun hätten, was im Übrigen auch eine Ressourcenverschwendung wäre. Und deswegen nutzt ihr quasi ein wahrscheinlich selbstskalierendes Cloud-System, was halt durchaus kompliziert ist, weil es wissen muss, okay, wie viele Instanzen muss ich laufen lassen und so weiter und so fort, um das alles sowohl kosteffizient als auch skalierbar und auch wenn es notwendig ist, dann fähig auszuliefern. Und das ist quasi das, was Earnix schon mal mitbringt. Es bricht sozusagen diese Komplexität der Cloud-Infrastruktur, diese Orchestrierung dieser Cloud-Infrastruktur ein bisschen runter, sodass ihr damit einfacher arbeiten könnt. Das ist Nummer eins wahrscheinlich.
Das ist Nummer eins, genau.
So, weiter geht's. Was noch?
Das andere ist, es ist das Pricing. Man ist in der Versicherung, man ist reguliert. Das heißt, man braucht einen sehr guten Audit-Trail, der festhält, wie hat sich der Tarif verändert? Welcher Tarif war zu welchem Zeitpunkt aktiv?
Ja. Also wirklich auch zu welcher Sekunde aktiv oder wie? Also das heißt.
Genau, ja.
Wenn ich als Nutzer reingehe und den Tarif kriege und dann muss das quasi festgehalten werden, dass ich gerade diese Anfrage habe und die wurde mit der in dem Tarif oder mit dem Modell beantwortet, ne?
Genau, ja.
Also Revision oder Compliant.
Compliant.
Gibt es noch dritten Aspekt?
Es gibt sogar noch dann auch einen vierten.
Bitte.
Genau. Der dritte, oder, ist, wir brauchen keine IT dazwischen. Ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Das vielleicht hängt mit dem vierten zusammen. In Earnix, in der Priceit Software, die ist bei uns direkt an unser Backend angebunden oder an unsere Schnittstelle nach draußen. Das heißt, wir brauchen keine IT dazwischen.
Mm, okay.
Das ist extrem cool als Startup.
Okay, weil du einfach die komplette IT damit outsourcest, also die komplette Pricing-IT outsourcest.
Genau. Du musst nicht ständig deine neue Tariftabellen an die IT übergeben. Die implementieren dann was, dann testest du, merkst, es ist falsch, dann implementieren sie, korrigieren sie. Du hast dieses Hin und Her nicht, oder? Und das gibt uns viel mehr Schlagkraft am Markt. Wir sind viel schneller. Wir können viel schneller reagieren.
Aber ihr müsst doch jetzt auch diese Daten übergeben. Wie übergebt ihr die jetzt? Webinterface eintippen oder was? Oder?
Genau. Der Kunde tippt einfach.
Nee, ich meine, übergebt ihr jetzt die Daten an Earnix? Ihr müsst es ja auch jetzt übergeben, diese Modelle.
Ach so, Earnix ist eigentlich einfach eine sehr performante REST-API. Da kann man einfach, also stellt eine Schnittstelle zur Verfügung für irgendeinen Tarif und da kann man dann.
Und ihr ladet die Daten, also wenn ihr ein neues Modell erarbeitet oder wenn ihr es aktualisiert oder Pricings verändert, dann ladet ihr einfach das Modell dort neu hoch oder?
Genau, die Schnittstelle ist sozusagen statisch, die ist fix und hinten dran können wir aus dem Aktuariat
bauen,
was wir wollen und wir können es an den Markt stellen, so schnell wir wollen.
Okay. Jetzt gibt es noch was Viertes.
Das Vierte ist, vielleicht wiederholen wir uns ein bisschen oder wir brechen es nicht so runter in diese Matrixstrukturen.
Ja.
Viele Pricing-Software können gar nicht mit einem neuronalen Netz oder mit einem GBM direkt umgehen, sondern es muss immer dieses Runterbrechen sein, weil ja diese Standard-Programmiersprachen, ich sag mal von früher, die kennen diese Modelle gar nicht, die können da nicht einfach sagen, ja, und jetzt rechne das GBM mit diesen Parametern für mich aus.
Ja, okay.
Sondern das muss dann zuerst alles wieder mühsam eigentlich implementiert werden.
Also die Kompatibilität mit künstlicher Intelligenz ist quasi also, dann das, was du meinst, ne?
Sagst du schön, ja.
Okay, also das habe ich verstanden. Das heißt, damit habt ihr einfach einen Großteil der technologischen, regulatorischen Prozesskompetenz outgesourced und dadurch seid ihr natürlich viel schneller und deswegen habt ihr das von Anfang an gemacht.
Ja.
Ja. Okay, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, dass wir das verstehen wollten. Das ist das schon mal hilfreich. Vielleicht letzte Frage, wenn wir über die Zukunft sprechen. Wie siehst du da die Zukunft bezogen auf künstliche Intelligenz, Pricing? Werdet ihr es so, wie ihr es jetzt habt, weiter betreiben? Werdet ihr irgendwas ändern? Wie siehst du die Zukunft?
Wir ändern ständig was bei uns. Das ist ein bisschen der Geist von einem Startup oder zumindest bei uns bei Simpego ist, wir sind sehr innovativ und eigentlich das ganze Team hat Freude an der Innovation. Das ist nicht, dass es da plötzlich Leute gibt, nee, wir haben das schon 20 Jahre so gemacht und lasst das uns weiterhin so machen, sondern wenn neue Ideen kommen, dann versuchen wir die auch aus.
Ja.
Das heißt, wir machen Experimente und das macht extrem Spaß und das ist, was die Zukunft aufbringen wird.
Cool, herzlichen Dank, Michael.
Danke vielmals, Jonas.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.